Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Anschläge im Süden Israels. Dabei werden mindestens 13 Personen getötet. Die israelische Regierung macht Ägypten mitverantwortlich. 2 Milliarden für die wechselkursgeplagte Schweizer Wirtschaft. Ein bundesrätlicher Sündenfall oder ein Zeichen von Mut?
Eindeutig ordnungspolitischer Sündenfall. Ich glaube, man muss das vor allem unter dem Titel Wahlkampf abbuchen.
Findet Gerhard Schwarz von Avenir Swiss, ganz anders Ex-Preisüberwacher Rudolf Strahm.
Richtig ist, dass der Bundesrat handelt und sich nicht weiter treiben lässt.
Strahm gegen Schwarz, das Echo-Streitgespräch. Dann?
Das war eigentlich das erste Projekt, das die Leute mal so akzeptiert hat, wie sie eben im Moment sind.
Heroinsüchtig nämlich, wie das Berner Fixerstübli eine drogenpolitische Wende einläutete, nicht nur hierzulande. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und mit den Nachrichten des Tages Susanne Schmucke.
Im Süden Israels sind bei Angriffen auf 2 Fahrzeuge mehrere Menschen getötet worden. Agenturen berichten von mindestens 13 Toten. Unter ihnen sind laut dem israelischen Fernsehen mehrere israelische Soldaten, aber auch die Angreifer. 25 weitere Personen seien verletzt worden. Die beiden attackierten Fahrzeuge waren gemäß Armeeangaben ein Bus, der unterwegs war zum Touristenort Eilat am Roten Meer, und ein Patrouillenfahrzeug der israelischen Armee. Spitzenpolitiker aus den USA und Europa fordern erstmals offen den Rücktritt des syrischen Präsidenten. Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und David Cameron erklärten, es sei an der Zeit, dass Bashar al-Assad gehe. Nahezu gleichzeitig veröffentlichten die Staats- und Regierungschefs ihre Erklärungen und sie wählten praktisch die gleichen Worte. US-Präsident Obama gab zudem weitere Sanktionen bekannt gegen Syrien. So werden Vermögen der Regierung auf amerikanischen Konten gesperrt und die USA verbieten die Einfuhr von Öl aus Syrien. Auch die Schweiz reagierte auf die andauernde Gewalt in Syrien. Sie rief ihren Botschafter nach Bern zurück. Die Schweiz und Israel verhandeln über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. Die Verhandlungen seien im Juni aufgenommen worden, bestätigte das Finanzdepartement entsprechende Berichte israelischer Zeitungen. Bei den Verhandlungen geht es um die Anpassung einer Vereinbarung aus dem Jahr 2003. Die Amtshilfe soll neu auf Fälle von Steuerhinterziehung ausgeweitet werden. Die israelische Zeitung Jerusalem Post kommentierte, der Schleier über den israelischen Konten in der Schweiz beginne sich etwas zu heben. Wer in der Schweiz mit unter 18-jährigen Prostituierten Sex hat, soll künftig bestraft werden mit bis zu 3 Jahren Haft. Bestraft werden sollen in diesem Zusammenhang auch Zuhälter, Bordellbetreiber oder Escort-Services. Die jugendlichen Prostituierten sollen hingegen straffrei bleiben. Diesen Vorschlag macht der Bundesrat. Interessierte Kreise können nun bis Ende November dazu Stellung nehmen. Bisher war nur Sex mit Prostituierten unter 16 Jahren strafbar. Der Entscheid der Berner Kantonsregierung, dass die kantonale Volksabstimmung über die Motorfahrzeugsteuer wiederholt werden muss, kommt vor Bundesgericht. Die junge SVP des Kantons Bern wird den Entscheid in Lausanne anfechten. Das Abstimmungsergebnis letzten Februar war äußerst knapp ausgefallen, so knapp, dass eine Nachzählung gerechtfertigt sei, wie das kantonale Verwaltungsgericht urteilte. Nur Nachzählen geht nicht, da tausende Stimmzettel fehlen. Daraufhin entschied der Berner Regierungsrat gestern, dass der Urnengang wiederholt werden muss. An den Börsen gab es heute wieder starke Turbulenzen. Vor allem konjunkturabhängige Aktien kamen unter Druck. Der Schweizer Börsenindex SMI verlor am Nachmittag zeitweise mehr als 5%. Der deutsche DAX verzeichnete sogar den größten Tagesverlust seit fast 3 Jahren. Ausgelöst worden war der Kurssturz durch die Konjunkturdaten aus den USA, die schlechter sind als erwartet. Zu den großen Verlierern gehörten die Banken. Ihre Aktien verloren zeitweise mehr als 8%. Der Goldpreis hingegen erreicht einen neuen Rekordstand und auch der Franken ist wieder leicht stärker geworden. Und damit zu den aktuellen Börsendaten, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.196 Punkten, ein Minus von 4,2%. In New York steht der Dow Jones bei 11.007 Punkten, ein Minus von 3,5%. Die Devisen: der Euro wird zu einem Franken 13,23 gehandelt und der Dollar zu 79,08 Rappen. Die Wetterprognose: in der Nacht gibt es da und dort Regenschauer und Gewitter und auch morgen bringen dichte Wolken stellenweise gewitterige Regengüsse. Dazwischen ist es länger trocken und zeitweise sonnig bei schwülwarmen 28 Grad. Im Mittel- und Südtessin scheint oft die Sonne und es wird 31 Grad heiß. Am Samstagmorgen lösen sich im Norden die letzten Wolken auf. Tagsüber ist es dann wieder überall sonnig, bei 30 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Und auch am Sonntag geht es sonnig und heiß weiter.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Bedrohlicher Sinai. Die rechtsfreie Zone verunsichert beidseits der israelisch-ägyptischen Grenze. Zwingend oder ein teurer Leerlauf? Die Kontroverse zum Milliardenpaket für die Schweizer Wirtschaft. Dann Ivans teurer Irrtum.
It's better to take his Swiss francs because it's a strong currency and will be always the same.
Hypotheken am besten in Schweizer Franken, der bleibt immer gleich. Denkste, jetzt rauben die Frankenkredite dem Belgrader den Schlaf. Schachmatt per Gericht, wie Putin gegen Wahlgegner vorgeht. Fixen unter den Lauben, wie Bern die Drogenpolitik revolutionierte. Und Häusle bauen auf amerikanisch.
Für, ich glaube, es ist $50,000 oder $60,000, kann man alle Materialien kaufen, die man braucht, um ein Durchschnittshaus zu erstellen.
Dass dieses Haus dann eine Energieschleuder ist, so what? Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Wer hinter den Anschlägen nahe der israelischen Stadt Eilat an der ägyptischen Grenze steht, ist noch unklar. Die israelische Armee behauptet, die Täter seien Palästinenser aus dem Gazastreifen. Und ziemlich sicher ist, dass die Täter aus dem Sinai, aus Ägypten, über die Grenze gekommen sind. Im Sinai herrscht seit dem Sturz von Hosni Mubarak ein Sicherheitsvakuum. Das beunruhigt die ägyptische Militärregierung und das beunruhigt Israel. Nahost-Korrespondentin Irin Meyer.
Bisher waren es vor allem Anschläge auf Gaspipelines, die die Aufmerksamkeit auf das Sicherheitsvakuum Sinai lenkten. Die ägyptische Militärregierung machte jeweils militante und islamistische Extremistengruppen dafür verantwortlich. Diese hätten sich nach dem Sturz Mubaraks und dem Zusammenbruch des Polizeiapparates vor allem im Norden des Sinais eingenistet. Das Sicherheitsvakuum nutzen aber auch die Beduinen auf der Halbinsel. Sie fühlten sich unter Mubarak diskriminiert, litten unter seiner Repression und radikalisierten sich zum Teil. Die Sicherheitslage im Sinai habe sich von Woche zu Woche verschlechtert, sagt David Landau, Journalist bei der israelischen Zeitung Haaretz.
The security situation inside the Sinai Peninsula continues steadily to deteriorate.
Gerade eben hat die ägyptische Armee begonnen, mit über 1000 Soldaten und Polizisten das Gebiet zwischen El Arish und dem Gazastreifen wieder zu übernehmen und die Militanten aufzuspüren. Mit dem Einverständnis oder sogar auf Drängen Israels, denn laut Friedensvertrag ist das Gebiet entmilitarisiert. Kurz nach den ersten Erfolgsmeldungen der ägyptischen Armee von verhafteten Militanten und entdeckten Waffen und Sprengstoff kommen nun diese Anschläge nahe Eilat. Für Israel ist ein Ort der Entspannung, des Urlaubs. Die Angreifer seien nicht aus Ägypten gekommen, sagt der Gouverneur des Südsinais. Andere ägyptische Stellen sind zurückhaltender. Die Sprecherin der israelischen Armee, Avital Leibowitz, sagt:
We estimate that a terrorist squad came from Gaza. This is our assumption at this moment.
Die Angreifer seien Palästinenser aus dem Gazastreifen, die via Ägypten nach Israel eingedrungen seien, sagt die israelische Armee. Verteidigungsminister Ehud Barak kündigte bereits an, Israel werde mit voller Stärke darauf reagieren. Das sei eine zu einfache Strategie, sagt Journalist David Landau. Die Hamas für alles und jedes verantwortlich zu machen, sei das eine. Aber hier gehe es um mehr.
You've got here welling up a major, major strategic and political problem between Israel and its.
Im Sinai zeige sich, sagt der israelische Journalist, welch großes strategisches und politisches Problem Israel nun mit seinem Nachbarn Ägypten nach dem Sturz Mubaraks habe. Da gehe es um mehr als um Truppenverlegungen und neue Sicherheitszäune.
Mit einem 2-Milliarden-Polster will der Bundesrat die Auswirkungen des starken Frankens auf die Schweizer Wirtschaft abfedern. Wie das konkret geschehen soll, lässt er noch offen. Darüber entscheiden soll aber schon in der Herbstsession das Parlament, das ist der Bundesratsbeschluss von gestern. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Die einen loben den Mut des Bundesrats, andere sprechen von einem ordnungspolitischen Sündenfall. Ich habe darüber mit zwei Ökonomen gesprochen, die oft ganz verschiedene Ansichten vertreten, Gerhard Schwarz und Rudolf Strahm. Schwarz ist Direktor der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, Strahm ehemaliger Preisüberwacher und SP-Nationalrat. Ordnungspolitischer Sündenfall oder nötig? Zuerst Gerhard Schwarz.
Ja, eindeutig ordnungspolitischer Sündenfall. Ich glaube, man muss das vor allem unter dem Titel Wahlkampf abbuchen.
Wie sehen Sie das, Herr Strahm?
Es ist schwierig, jetzt schon im Detail und endgültig zu beurteilen, wie das aussieht, weil wir die Details und die Ausführung nicht kennen. Richtig ist, dass der Bundesrat handelt und sich nicht weiter treiben lässt.
Herr Schwarz, sehen Sie das gar nichts tun?
Das sehe ich natürlich etwas anders. Ich glaube, man sollte in der Wirtschaftspolitik immer die Probleme direkt angehen. Das Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind, ist ein sehr starker, ein überbewerteter Franken. Und für den Wechselkurs ist nicht der Bundesrat zuständig und man sollte die Übel an der Wurzel angehen. Das heißt, im Moment ist die Nationalbank gefragt und nicht der Bundesrat.
Und die Unternehmen, die jetzt an einem starken Franken leiden, die müssen selber schauen, wo sie bleiben?
Nein, ich glaube, es geht darum, dass an der Wechselkursfront etwas passiert und es ist ja bereits etwas passiert und das scheint mir grundsätzlich in die richtige Richtung zu gehen, aber man sollte jetzt nicht für einzelne Branchen mit Pflästerchen versuchen zu operieren. Ganz abgesehen davon, da gebe ich Herrn Strahm recht, wir wissen ja noch nicht genau, wie das Paket aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwo einen vernünftigen Verteilschlüssel finden kann, der wirklich zielgenau und sachgerecht sein kann.
Und Herr Strahm, wenn jetzt nun der Bundesrat die Wirtschaft stützen will, wie soll er da vorgehen? Nur Export- und Tourismusbranche stützen oder viel breiter investieren, zum Beispiel in Innovationsförderung?
Also wir sind uns hoffentlich einig, dass wir glauben, dass die Nationalbank jetzt auf dem richtigen Kurs ist. Jetzt haben wir zwei Probleme. Wir haben Probleme bei den Exporteuren, gehört der Tourismus dazu, und dann Probleme auch bei den Importpreisen. Bei den Exporteuren will ja der Bundesrat auf irgendeine Art auch Subventionen auszahlen, denen unter die Arme greifen, um Währungsverluste auszugleichen. Und hier ist momentan ein Urteil recht schwierig, weil wir nicht wissen, nach welchen Kriterien. Ich würde jetzt hoffen, dass der Bundesrat dann nicht einfach nach der Gießkanne das verteilt, sondern gezielt. Viele Exporteure sind in der Situation, dass sie sich jetzt anpassen müssen und hier gezielt Innovationen, Forschung, Umschulung im Betrieb fördern. Das finde ich sicher sinnvoll, aber nicht einfach Gießkanne.
Ja gut, aber ich glaube dann, Herr Strahm, dann reden wir wahrscheinlich ein bisschen aneinander vorbei, weil selbstverständlich ist von diesem magischen 2-Milliarden-Paket ein Teil vernünftiger und ein Teil weniger vernünftig. Der vernünftigere Teil ist die Innovationsförderung, der unvernünftige Teil ist die Subventionierung von Exportfirmen und die Förderung des Tourismus, weil da kommen Sie fast nicht um ein Gießkannenmodell herum. Wie wollen Sie als Bundesrat, als Verwaltung erkennen, welche Firmen Schwierigkeiten haben wegen des Wechselkurses, obwohl sie gut gewirtschaftet haben, und welche Schwierigkeiten haben, auch weil sie nicht gut gemanagt sind?
Herr Strahm, wie würden Sie auswählen?
Beim Tourismus, da sehe ich auch Probleme. Tourismus war immer eine Krückenbranche und jetzt wollen sie wieder mehr Geld. Und über 50% der Beschäftigten kommen ja aus dem Ausland. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen Arbeitsplätze retten, müsste man ein Fragezeichen setzen. Bei Exporteuren, die vielleicht nicht Konzerne sind, kleinere, mittlere Unternehmen, die exportieren, dort tut es weh. Herr Schwarz, Sie unterstützen natürlich jetzt die großen Konzerne, auch von Ihrer Herkunft her, aber große Konzerne können ausweichen ins Ausland und sie können auch billiger im Ausland einkaufen über ihre Filialen. Aber der kleinere Betrieb, der kann nicht jetzt einfach ausweichen sofort und auch nicht billiger einkaufen. Und ich würde sagen, eine gewisse gezielte Stütze Zum Beispiel basierend auf dem Exportanteil könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, ich will mich auch, wie Sie, Herr Schwarz, nicht auf die Äste rauswagen, weil wir nicht wissen, wie das Departement von Bundesrat Schneider-Ammann jetzt das auszuführen gedenkt. Das ist die Schwäche des gestrigen Bundesratsentscheides. Die Vorstellungen des Departements waren konkreter und der Bundesrat hat eigentlich die Vorstellungen zerzaust.
Also Herr Strahm, eine unsachliche Aussage muss ich doch korrigieren. Ich stamme aus einem Kleinstbetrieb und ich habe sehr viel Sympathie, was die kleinen und mittleren Betriebe betrifft. Aber ich glaube nicht, dass der Bundesrat in der Lage ist, am Schluss 10- oder 20-köpfigen Unternehmen zu sagen, du hast schlecht gewirtschaftet, du hast gut gewirtschaftet. Das kann es nicht sein.
Herr Schramm, Herr Schwarz, kommen wir noch auf einen anderen Aspekt, den der Bundesrat auch gestern beschlossen hat. Er will auch das Kartellgesetz verschärfen und sicherstellen, dass die Währungsgewinne bei Importgeschäften auch an die Konsumenten weitergegeben werden. Herr Schwarz, ist das in Ihren Augen nötig?
Ja, also ich bin auch dort relativ skeptisch. Es ist ganz offensichtlich, dass da einiges nicht weitergegeben wurde. Aber ich bin mit der Diagnose nicht ganz einverstanden, dass im Detailhandel kein Wettbewerb herrscht. Es ist keine kartellistische Absprache zwischen Migros und Coop etwa zu erkennen. Und es geht ja vor allem um die vertikalen Preisabsprachen, dass der Lieferant quasi seinem Abnehmer den Preis diktiert. Aber dort, wo es eben einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Marken gibt, da halte ich diese vertikalen Absprachen nicht unbedingt für wettbewerbshindernd.
Das heißt, der Bundesrat geht hier in Ihren Augen zu weit?
Ich glaube, dass auch da der Bundesrat ein bisschen der Vorstellung unterliegt, er müsse jetzt unbedingt aktiv werden und er müsse der Bevölkerung zeigen, dass er etwas tut. Ich persönlich glaube, dass er nicht so viel tun kann und man sollte die Leute nicht in der Illusion lassen, dass durch die Aktivitäten des Bundesrates jetzt die Welt wesentlich besser würde.
Als ehemaliger Preisüberwacher, Herr Strahm, dürfen Sie das anders sehen?
Wir haben ein Problem bei den Importen, dass diese Preissenkungen, die nötig wären, nicht weitergegeben werden vom ausländischen Lieferanten. Der ausländische Lieferant beliefert Migros, Coop und Denner nur über einen Alleinimporteur in der Schweiz. Migros, Coop und Denner können nicht im Ausland ihre Produkte beziehen. Dieser Alleinimporteur wird vom Ausland her mit Franken fakturiert und der ganze Währungsgewinn nimmt der ausländische Hersteller oder Lieferant in die Tasche. Und der Bundesrat ist jetzt gewillt, diese stärker zu sanktionieren und mit einer raschen Kartellgesetzrevision auch dann eine Praxisänderung herzukriegen. Das ist zu unterstützen. Ich bin der Meinung, dass das Parlament in dieser Session das dringlich in Kraft setzen muss. Wer das bekämpft, der ist eigentlich wettbewerbsfeindlich. Und hier ist jetzt eine Nagelprobe, ob wir das durchbringen oder nicht.
Schauen wir, wie das Parlament in der Herbstsession entscheidet und kommen noch auf die Nationalbank zu sprechen. Die ist ja schließlich zuständig für den Kampf gegen diese Frankenstärke am Währungsmarkt. Gestern hat sie zum dritten Mal Geld in die Finanzmärkte gepumpt. Viel genützt hat es nicht. Der Franken ist nach wie vor sehr stark. Verfolgt die SNB da nicht die falsche Strategie, Herr Schwarz?
Nein, ich bin der Meinung, dass die SNB in den letzten Wochen eine richtige Politik verfolgt hat. Ein bisschen haben die Maßnahmen sehr wohl gewirkt. Wir wissen alle, dass der Kurs einmal fast bei 1:1 war und sich jetzt eher wieder Richtung 1,15 zum Euro bewegt. Also ich glaube, die Notenbank ist da auf einem richtigen Kurs. Und ich muss dazu sagen, an sich sind Wechselkursinterventionen nicht eine sehr sinnvolle Sache, aber in Ausnahmesituationen, und ich meine, das ist eine Ausnahmesituation, sollte die Notenbank intervenieren und das hat sie getan.
Herr Strahm, wie sehen Sie das?
Ich bin froh, dass wir in dieser Frage einer Meinung sind, dass auch alle einschätzen, dass wir in einer dramatischen Situation waren und alle Kreise jetzt eigentlich hinter dem Kurs der Nationalbank stehen. Das war vor 2 Wochen noch nicht der Fall, aber das ist ein gutes Zeichen und ich halte es immerhin für einen guten Zwischenerfolg, innerhalb einer Woche einen Euro von einem Franken auf 1,15 abgewertet zu haben. Das heißt also, der Kurs ist richtig, hoffentlich hält die Nationalbank das durch.
Rudolf Strahm ist ehemaliger Preisüberwacher und SP-Nationalrat. Gerhard Schwarz war jahrelang Wirtschaftschef der NZZ und leitet heute den liberalen Think Tank Avenir Suisse. Der Schweizer Franken hatte in den Ländern Osteuropas und des Westbalkans immer etwas Verführerisches. Er war stabil und es gab günstige Zinssätze. Das verleitete viele, ihr Wohneigentum mit Hypotheken in Schweizer Franken zu finanzieren und dann in der Landeswährung abzuzahlen. Für sie ist der starke Franken ein Albtraum. In Serbien beispielsweise wissen rund 30.000 Schuldner nicht mehr, wie sie ihren Frankenkredit abzahlen sollen. Walter Müller aus Belgrad.
Der 38-jährige Hotelrezeptionist Ivan wendete sich vor 5 Jahren am Ziel seiner Träume. Glücklich verheiratet, Doppelverdiener und ein Kind. Die richtige Zeit also, mit einem Bankkredit eine Wohnung zu kaufen.
Everything was okay, everything was nice. And then we decided to have our own apartment.
Alles sei prima gelaufen, sagt er. Ivan und seine Ehefrau verdienten gemeinsam 100.000 Dinar, was gut 1.000 Euro sind. Sie haben eine Hypothek von 100.000 Schweizer Franken aufgenommen, mit einer Laufzeit von nur 12 Jahren, um möglichst bald wieder unabhängig zu sein. Ein recht großes Risiko allerdings. Alle hätten einen Kredit in stabilen Schweizer Franken empfohlen, statt in volatilen Euros.
It's better to take Swiss francs because it's a strong country and strong currency and will be always the same, the fixed price, and maybe the euro will go up.
Sie kaufen eine schöne Wohnung von 80 Quadratmetern in Neubelgrad. Die monatliche Ratenzahlung machte die Hälfte des gemeinsamen Lohnes aus. 45.000 Dinar, knapp 500 Euro. 2 Jahre später geriet die Familie gleich in eine doppelte Falle. Das zweite Kind kam zur Welt, die Mutter gab ihre Arbeitsstelle auf. Kurz darauf begann der Schweizer Franken zu steigen. Ivans Rate verdoppelte sich auf monatlich 92.000 Dinar. Er verdient aber nur die Hälfte davon.
Well, now it's difficult to buy everything else, only to put the money to have to the bank, you know.
Jetzt sei es schwierig zu überleben, geschweige denn die Bank zu bezahlen. Serbiens Medien berichten seit Wochen über solche Beispiele und die Schwierigkeiten mit dem starken Schweizarats, wie der Franken in Serbien genannt wird, dem Schweizer. Letzte Woche kamen die Vertreter der serbischen Nationalbank und der Finanzbranche zu einem Krisentreffen zusammen. Kredite in Schweizer Franken sind schon seit Ende Juni verboten. Die Banken hätten 3 Möglichkeiten, ihren notleidenden Kunden zu helfen, sagt Petar Jovanovic, Chef der Privatkundenabteilung der Raiffeisenbank in Belgrad.
Grace period, decrease of the interest rate and extending of tenor are 3 major basic instruments banks are using.
Erstens ein Tilgungsaufschub von 24 Monaten, zweitens eine temporäre Zinssenkung oder drittens eine längere Lauffrist von 30 Jahren. Weil die Nationalbank die Kreditlimite schon vor Jahren beschränkt habe, sei das Problem in Serbien weniger groß als in anderen Ländern der Region, erklärt Bankmanager Jovanovic. Ein Kredit dürfe nicht höher sein als die Hälfte des Einkommens.
This decision actually saved us in a time of crisis.
Rund 20% aller Kredite in Serbien könnten wahrscheinlich nicht bedient werden. Der Hotelangestellte Ivan jedenfalls steht mit dem Rücken zur Wand. Mit einer Hypothekarlast, die fast doppelt so hoch ist wie sein Einkommen, getraut er sich nicht einmal, bei seiner Bank Rat zu holen. Und wie immer in Serbien. Wenn alle anderen versagen, springt die Familie ein. Beide Elternteile würden sie nun unterstützen, sagt Ivan.
It's the first time after many years that he...
Erstmals sei er auf diese Hilfe angewiesen. Aber er könne nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, um die Bank zu bezahlen. Notfalls müssen sie die Wohnung verkaufen.
Or to sell the apartment. I don't know what else is normal.
Schuldner Ivan und auch Gläubiger Jovanovic von der Raiffeisenbank hoffen nun auf die Schweiz.
And actually we are assuming that the Swiss National Bank and the Swiss government will not allow the future currency deviations.
Die Bank geht davon aus, dass die Schweizer Regierung und die Nationalbank weitere Währungsabweichungen verhindern würden, meint Petar Jovanovic zuversichtlich.
Walter Müller aus Belgrad. Noch größere Probleme mit Krediten in Schweizer Franken hätten andere osteuropäische Länder, sagte der Bankvertreter in Belgrad. Ich habe Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann in Prag gefragt, wo es denn noch schlimmer sei.
Also besonders schlimm ist es in Ungarn. Dort hat das Problem inzwischen wirklich dramatische Ausmaße angenommen. Es belastet vor allem natürlich die Privathaushalte, aber auch die Gemeinden, die sich auch in Schweizer Franken verschuldet haben. Die Kredite wurden ihnen in den Boomzeiten vor einigen Jahren regelrecht hinterhergeworfen. Die Banken verlangten kaum Sicherheiten. Gravierend ist das Problem auch in Polen, wo ebenfalls viele Immobilienhypotheken und Konsumkredite in Franken aufgenommen wurden. Allerdings sind hier die Dimensionen nicht ganz vergleichbar mit Ungarn und in den übrigen Ländern Osteuropas, Tschechien, Slowakei, da taucht das Problem eigentlich nur vereinzelt auf.
Am schlimmsten also ist es in Ungarn. Wie viele Kreditnehmer sind denn da betroffen?
Die Bankenaufsicht geht von weit über 1 Million Kreditnehmern aus. Gut 80% aller Hypotheken in Ungarn lauteten auf Schweizer Franken, so heißt es. Und wenn man bedenkt, dass jeder Kreditvertrag mehr als nur eine Person betrifft, vielleicht eine Familie, da kann man sich ausrechnen, dass da praktisch die Hälfte der ungarischen Bevölkerung irgendwie gegenwärtig unter dem hohen Franken zu leiden hat.
Und wie reagiert die ungarische Regierung auf dieses Leiden? Kann die überhaupt etwas machen?
Sie reagiert ziemlich hilflos. Die Politik sieht sich ja schon seit einiger Zeit mit dem Problem konfrontiert. Seit Monaten verhandelt sie auch mit den Banken, sucht nach Lösungen. Bisher sieht das alles eher nach Pflästerli-Politik aus. Man verlangte von den Banken zunächst Zinssenkungen oder Laufzeitverlängerungen. Dann wollte man Schweizer Frankenkredite in andere Währungen umwandeln. Sogar von einer Bindung des ungarischen Forints an den Franken war eine Zeit lang die Rede. Das alles stellte sich aber als unrealistisch heraus. Neu haben Regierung und Banken ein Modell ausgearbeitet, bei dem der Frankenkurs künstlich auf einem tieferen Kurs eingefroren wird. Die Differenz zum eigentlichen Kurs, die wird dann auf ein Konto verbucht und soll vom Schuldner erst nach 3 Jahren nachgezahlt werden können. Man will mit diesem Modell also Zeit gewinnen, die Schuldner jetzt in der Krise entlasten. Allerdings gilt das auch nur für die Härtefälle.
Für gewisse Hypotheken während einer gewissen Zeit den Kurs künstlich tief zu halten, das klingt nach einer ziemlich abenteuerlichen wirtschaftspolitischen Maßnahme. Kann das funktionieren?
Das ist natürlich die große Frage, die heute wohl niemand beantworten kann. Man setzt auf das Prinzip Hoffnung, hofft, dass der Frankenkurs absackt, hofft, dass die ungarische Wirtschaft eventuell zulegt, aber das Problem wird wohl einfach nur verzögert. Also ich denke, viele Menschen werden in den nächsten Jahren ihr Heim verlieren. Da tickt eine gewaltige soziale Zeitbombe in Ungarn.
Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit einem wegweisenden Stübli in Bern und alles andere als wegweisenden Häusern in Los Angeles. Zuerst aber Demokratie auf Russisch. Parnas ist das Kürzel der liberalen russischen Partei der Volksfreiheit. Zu ihr gehören unter anderem prominente Oppositionspolitiker wie Boris Nemtsov oder Michail Kasjanow. Doch den Parnas-Leuten, die sich im Dezember um Sitze im russischen Parlament bewerben wollten, wird von der Regierung die Teilnahme an den Duma-Wahlen untersagt. Heute nun haben sich die Parnas-Exponenten vor Gericht dagegen zu wehren versucht. Aus Moskau, Peter Giesling.
Russland ohne Putin. Das sind die politischen Losungen, welche die derzeitigen Machthaber hier in Russland gar nicht gerne hören. In den Parlamenten haben sie sich daran gewöhnt, vor allem mit Abgeordneten zusammenzuarbeiten, welche den Kurs der Regierenden unterstützen. Die liberale Parnas-Partei, welche im Frühjahr von prominenten Oppositionspolitikern ins Leben gerufen wurde, war für viele Bürgerinnen und Bürger ein politischer Hoffnungsschimmer. Einige glaubten, vielleicht werde sich bei den Duma-Wahlen im Dezember ein klein wenig was ändern können. Doch weit gefehlt. Wie zuvor schon 8 anderen neuen russischen Parteien ist auch der Parnas-Partei die für eine Teilnahme an den Duma-Wahlen erforderliche Registrierung verweigert worden. Die vorgelegten Parteistatuten ließen Fragen aufkommen, hieß es etwa im Ablehnungsentscheid des Justizministeriums, oder ein paar der rund 50.000 Personen in der Mitgliederliste der Partei existierten nicht oder seien verstorben. Für Vadim Prochorow, den Anwalt der Parnas-Partei, sind dies Scheinargumente. Die Begründung des Justizministeriums ist nicht haltbar, das weiß man auch dort. Sogar Präsident Medvedev hat eine entsprechende Bemerkung gemacht. Trotzdem, man will uns einfach vom politischen Spielfeld fernhalten. Der Prozess, der heute vor dem Samoskvoretzki-Bezirksgericht begonnen hat, kann allein aus Zeitgründen der Parnas-Partei nicht mehr zu einer allfälligen Teilnahme an den kommenden Wahlen verhelfen. Mit dem Prozess wollen die Parnas-Exponenten deshalb viel mehr offenlegen, wie es hierzulande um die demokratischen Freiheiten steht, und ein Gerichtsentscheid in Moskau soll schließlich den Weg nach Straßburg ebnen. Die Vertretung des Justizministeriums hat heute zum Prozessbeginn zuerst mal längere Zeit auf sich warten lassen. Beinahe hätte deshalb die Richterin den Termin platzen lassen. Doch schließlich haben dann doch noch zwei subalterne Ministeriumsmitarbeiterinnen im Gerichtssaal Platz genommen. 12 der insgesamt 20 Stühle dort, welche für Besucherinnen und Besucher vorgesehen sind, waren demonstrativ mit Gerichtsdossiers und Akten belegt. Die meisten, welche den Prozessauftakt verfolgen wollten, waren deshalb gezwungen, sich zwischen den Aktenbergen aufzustellen. Dann, nach den ersten Gerichtsformalitäten, gab's nur ein Verhandlungsthema. Vadim Prochorow, der Anwalt von Parnas, forderte Einsicht in die ausführliche Begründung des Justizministeriums. Man müsse doch genau wissen, weshalb seine Partei von den Wahlen ferngehalten werden solle. Diese Begründung sei ein internes Papier, welches man dem Gericht und der klagenden Partei nicht vorlegen wolle, entgegnete die Rechtsvertreterin des Justizministeriums. Doch wohl auch angesichts der Journalisten im Saal hat sich die Richterin dann doch erweichen lassen, bis kommenden Montag die Begründung des Ministeriums einzufordern. Von einem Teilerfolg wollte Parnas Anwalt Prochorow aber trotzdem nichts wissen. Für ihn bleibt auch völlig klar, die Staatsmacht macht es sich bequem, es ist ihr auch bei anderen Prozessen gelungen, Oppositionsparteien von den Wahlen auszuschließen. Der Prozess in Sachen Parnas wird nun am kommenden Montag fortgesetzt.
Vor 25 Jahren eröffnete in der Berner Altstadt an romantischer Lage an der Münstergasse ein Lokal, das viel veränderte, das erste Fixerstübli, wo Drogensüchtige unter professioneller Aufsicht Heroin konsumieren durften. Die Eröffnung im Sommer 1986 war ein Wendepunkt in der Schweizer Drogenpolitik und hatte Auswirkungen weit über die Grenze hinaus. Toni Koller.
Heutzutage, in einer Zeit, in der der Staat an Schwersüchtige Heroin abgibt, erscheinen die 80er Jahre als drogenpolitische Steinzeit. Hans-Peter Wermuth, der Sozialarbeiter, der den Berner Fixerraum 1986 eröffnete, erinnert sich.
Der Abstinenzanspruch war damals oberste Regel, also du hörst auf mit Fixen, dann helfen wir dir weiter. Und das war eigentlich das erste Projekt, das die Leute mal so akzeptiert hat, wie sie eben im Moment sind.
Nämlich süchtig und stets unterwegs auf der Gasse, um sich Drogen zu besorgen und sie zu konsumieren. Jakob Huber ist langjähriger Geschäftsleiter der Stiftung Kontaktnetz, die damals wie heute die Berner Drogeneinrichtungen betreibt.
Wir hatten damals eine große offene Drogenszene auf der Münsterplattform. Wir hatten eine HIV-Epidemie. Das war ein Stück Ratlosigkeit. Auch die Polizei wusste nicht mehr, was tun. Wir öffneten dieses Lokal und von einem Moment auf den anderen erreichten wir diese Leute von der Gasse, die bis dahin ausgeschlossen waren von Hilfsangeboten. Das war die Pioniertat in Bern.
Das Lokal, das Heroinabhängige nun zu Hunderten aufsuchten, um sich mitgebrachten Stoff zu spritzen, lag damals ausgerechnet in der pittoresken Berner Münstergasse, was der Stiftung Kontakt einigen Ärger einbrachte.
Da war sehr viel Betrieb plötzlich in dieser Laube in der Altstadt, wo es sonst ruhig ist am Abend. Die Nachbarschaft wurde mit Fixerinnen und Fixern erstmal sehr nahe konfrontiert. Immer wieder überzeugen, immer wieder sprechen. Das war eine Aufgabe, die uns zeitweise mindestens ebenso beschäftigt hat wie der eigentliche Betrieb der Anlaufstelle.
Vor allem aber funktionierte diese Anlaufstelle, das Fixerstübli, auf rechtlich ungesichertem Terrain. Illegaler Heroinkonsum unter den Augen von staatlich besoldetem Fachpersonal, das war im Betäubungsmittelgesetz nicht vorgesehen.
Wir haben das gedehnt, soweit wie möglich. Der Konsument hat sich bei uns unter ärztlich instruierte Aufsicht gegeben. Und damit haben wir auf sehr dünnem Eis zuerst operiert, juristisch. Ich habe eine Strafanzeige am Hals gehabt. Die Bundesanwaltschaft hat eine Sendung von DRS3 mitgehört
Und da habe ich bekannt gegeben die Öffnungszeiten des Vizestüblis und das hat gereicht.
Die Untersuchung gegen Hans-Peter Wermuth wurde erst eingestellt, nachdem ein Gutachten dem Fixerstübli gesetzliche Zulässigkeit bescheinigte. 1992 bewilligte der Bundesrat die ärztlich kontrollierte Abgabe von Heroin an selektierte Schwerabhängige. Trotzdem zog die einzigartige Institution Fixerstübli noch über Jahre neugierige und kritische Blicke an. Jakob Huber.
Wir wussten uns gar nicht mehr zu wehren von allen Journalisten mit Fernsehkameras aus Japan, aus den USA, aus Australien. Wir hatten in der Fachwelt eine große Auseinandersetzung, wir waren lange sehr allein, bis das Bundesamt für Gesundheit die Vier-Säulen-Politik brachte, auch mit Überlebenshilfe und Schadensminderung. Und Zürich bei einer Platzspitzschließung dem Beispiel Bern folgte und 4 Kontakt- und Anlaufstellen eröffnete.
Prävention, Therapie, Repression und eben die Schadensminderung waren nun die 4 offiziellen Standbeine der Schweizer Drogenpolitik. Viele andere Länder sind dem Beispiel gefolgt und in den Schweizer Städten gibt es inzwischen an die 20 Kontakt- und Anlaufstellen. Jakob Huber zieht eine positive Bilanz. Nicht zuletzt wegen den Fixerstüblis gäbe es weniger Verwahrlosung unter den Abhängigen und die offenen Drogenszenen seien weitgehend verschwunden.
Es ist beides und ich denke, wenn die Überlebenshilfe, die Kontakt- und Anlaufstelle nicht einen wesentlichen Beitrag geleistet hätte, immer an die Entlastung der Städte, des öffentlichen Raums, hätten sie keine Überlebenschance gehabt.
Die Überlebenshilfe an Süchtige ist seit ihren Anfängen in Bern aber auch weiterentwickelt worden. Schon 1994 begann in der Schweiz die Abgabe von billigem und sauberem Heroin unter ärztlicher Kontrolle. Klienten dieser Einrichtungen sind gesünder und gesellschaftlich besser integriert. Sind Anlaufstellen zum Konsum von Gassendrogen damit nicht obsolet geworden? Nein, antwortet Kontaktleiter Jakob Huber.
Wir brauchen ein Puzzle von Angeboten und die Kontakt- und Anlaufstelle ist sozusagen das niederschwelligste Angebot, wo Leute anlaufen und wo wir versuchen, sie in höherschwellige Angebote zu integrieren. In Entzüge zu gehen, in eine Heroinverschreibung zu gehen oder in eine Methadonverschreibung zu gehen.
Die 25-jährige Geschichte der Anlaufstelle in Bern zeigt, dass diese therapeutischen Versuche leider nicht immer erfolgreich sind.
Toni Koller über das Fixerstübli in Bern. How do you live? Wie leben Sie? Fragt USA-Korrespondent Peter Vögeli auf seiner Reise durch Amerika. Nimmt man die Frage wörtlich, bezogen auf ein durchschnittliches amerikanisches Haus, dann lautet die Antwort, die Amerikaner leben energetisch verschwenderisch. Kein Land verbraucht mehr Energie. Peter Vögeli hat in Los Angeles den Schweizer Architekten Roger Courat getroffen, der den begüterten Amerikanern die Wunder des Energiesparens näherbringt.
Auf den ersten Blick hat sich in Venice Beach bei Los Angeles seit Jahrzehnten nichts verändert. Dort, wo Arnold Schwarzenegger seine Bizeps stellte, stemmen sich Männer mit verbrannter Haut gegen das Alter. Muskelpakete traben mit blond gefärbten Haaren in der absurdesten Hitze entlang der Straße. Schwarze spielen Basketball. An der Strandpromenade wird Ramsch verkauft und die Flanierenden werden mit Reggae beschallt. Der Tourist kriegt das Klischee Kalifornien auf dem Kuchentablett serviert. Doch nur wenige Schritte hinter dem Strand hat sich einiges verändert und kein Geräusch demonstriert das besser als die weiß gestylte moderne Kuckucksuhr in der Stadtvilla von Sue und Paul, einem begüterten Ehepaar, so um die 60.
You know, if I had a weapon, I would shoot the bird to quiet the bird down. Everyone here can't stand it, except for Sue.
Wenn ich könnte, würde ich diesen Vogel umbringen, lacht Paul. Niemand liebt ihn außer meiner Frau. Die europäische Kuckucksuhr ist scheinbar das Einzige, das Paul und Sue entzweit. Die beiden leben glücklich in einem europäischen Haus aus Beton und Stahl mit großen, hohen Räumen, erbaut vom Schweizer Architekten Roger Courat. Europa, so scheint es, ist bei der Mittel- und Oberschicht in Los Angeles in. Sogar das Lavabo im Bad stammt aus der Schweiz und ist bei einem Rundgang durch das Haus für Roger Courat erwähnenswert.
Genau, das ist ein europäisches Lavabo, kommt aus der Schweiz.
Hausherrin Sue demonstriert stolz die Fenster, ebenfalls importiert aus der Schweiz, die sich sowohl kippen als auch konventionell öffnen lassen.
Because you can do these this way.
or this way.
This is not a common thing?
No.
Was für die Schweiz banal, ist in Venice Beach eine Besonderheit. Ist so besonders, dass Sue sogar Mühe hat, das Fenster wieder richtig zu schließen.
No, this is not common at all. And people don't even appreciate it. They don't understand. Like, they'll...
Now it's locked.
Thanks. I need Roger around for my life.
Und es kommt noch besser. Lüften statt Aircondition sei die Ausnahme in Amerika, sagt Architekt Kurat.
Aber das Konzept mit Fenster öffnen ist eigentlich nicht sehr beliebt hier in Amerika.
Amerika baut ganz anders als Europa. Schnell, aus Holz, vieles ist Ware von der Stange quasi.
Man kann hier so in ein Bauhaus gehen und kann alles kaufen, was es braucht. Um ein Haus für, ich glaube, es ist $50,000 oder $60,000, kann man alle Materialien kaufen, die man braucht, um ein Durchschnittshaus zu erstellen. Man organisiert sich den Beton für das Fundament und der Rest, man geht dahin und kauft einfach einen Lastwagen voll Holz und einen Nailgun and start building a house.
Doch diese Bauweise hat Folgen.
Ein Haus hier in Amerika braucht etwa 3 bis 4 Mal mehr Energie als ein Haus in der Schweiz.
Bessere Isolation, dickere Wände, Fenster öffnen statt Aircondition einschalten, scheinbare Kleinigkeiten machen einen enormen Unterschied aus. Im Vergleich zu seinem früheren, etwas größeren und typisch amerikanischen Haus spare er heute 75% der Energiekosten, sagt Paul.
My utility bills are about 25% of what they used to be.
Aber das spiele letztlich keine Rolle, außer fürs Gewissen, weiß Roger Kurat.
So finanziell macht es eigentlich keinen großen Sinn im Moment, aber sie wollen einfach etwas für die Umwelt tun.
Denn, so erklärt Walter Zengerle, der für die Schweizer Firma Convecta im Bereich Wärmerückgewinnung und Isolation in den USA tätig ist.
Die Energiepreise, ganz grob kann man sagen, sind etwa 3 bis 4 Mal tiefer, als wir uns das in der Schweiz und in Deutschland gewöhnt sind.
Grund seien die jahrzehntealten Atom- und Kohlekraftwerke, die schon lange abgeschrieben seien und deshalb billig produzierten und selbst bei neuen Umweltgesetzen nicht nachrüsten müssten. Grund seien die politisch motivierten Subventionen für Erdgas. Und selbst Anreize zur Energieeffizienz lohnten sich für Privatbesitzer kaum, ergänzt Kurat. In Amerika baut kaum einer für die Ewigkeit.
Es ist einfach das Problem, dass das amerikanische Denken immer noch viel zu kurzfristig ist. Und daher ist es sehr schwierig, die Leute zu überzeugen, dass es wirklich Sinn macht. Weil es braucht etwa 7 Jahre, bis alles amortisiert ist. Und dann sagen viele Amerikaner, well, in 5 Jahren lebe ich ja nicht mehr in diesem Haus.
Die Regierung Obama habe zwar 2009 im Rahmen des großen Konjunkturprogrammes Milliarden zur Verbesserung der Energieeffizienz bereitgestellt, aber wenig erreicht, sagt Energieexperte Zengerle. Und
wie wir das in Europa sehen, eine CO2-Abgabe auf Energie in den USA, das ist politisch fast Selbstmord für einen Präsidenten. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren durchführbar sein wird.
Dass die USA in absehbarer Zukunft eine führende grüne Nation werden könnten, hält Zengerle für wenig realistisch, trotz großem Know-how und riesigem Nachholbedarf. Obwohl Solarzellen beispielsweise in den 50er Jahren in Amerika erfunden wurden.
Nicht unmöglich, aber es braucht sehr große Anstrengungen, um das erreichen zu können.
Kalifornien allerdings ist mit seinen vergleichsweise strengen Umweltauflagen für Amerika eine Ausnahme. Doch was Paul und Sue in ihrem europäischen Haus in Venice Beach tun, habe nach wie vor mehr mit Lifestyle als bewusstem Energiesparen zu tun, resümiert Roger Kurat.
You know, it's mainly the lifestyle that puts people into houses like this.
Aus Los Angeles der letzte Beitrag von Peter Vögelis Echo-Serie Leben in den USA. Sie können alle Beiträge der Serie nachhören im Internet unter echo.drs.ch. Das war's für heute vom Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.